Wertes Publikum, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Notizen aus einer anderen Zeit, das ist das Buch, das ich mit meinem heutigen Gast besprechen werde. Der Autor ist Ihnen bestimmt schon bekannt. Er heißt Professor Max Otte, er ist Ökonom, Unternehmer oder das Handelsblatt beschreibt ihn auch als Krisenerklärer. Und mit ihm möchte ich heute eintauchen in seine prägenden Erfahrungen aus seiner Kindheit, seinen Weg nach Amerika und wieder zurück in die Heimat. Und vor allem möchte ich von ihm erfahren, was seiner Meinung nach in unserem Land denn schon alles verloren gegangen ist. Das alles gibt's jetzt bei einem neuen Gespräch bei Steinzeit. Einen wunderschönen guten Tag, Professor Otte. Ich grüße Sie recht herzlich. Schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Schönen guten Tag.
Ja, freut mich sehr, Herr Stein. Unser letztes Video hat es ja dann als Kommentar sogar in den Spiegel geschafft, wo ein Redakteur sich darüber erdreisten musste, was wir doch für Zeugs reden. Und deswegen, vielleicht schaffen wir es wieder in den Spiegel.
Tja, wer weiß. Eigentlich ist es ja schon fast eine Ehre, wenn man merkt, dass die jetzt uns auch zugucken. Also sind wir nicht auf dem schlechtesten Weg. Herr Otte, Sie haben ein neues Werk auf den Markt gebracht, auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Notizen aus einer anderen Zeit. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, ich würde mich gerne mal in Ihre Kindheit zurückversetzen, was es denn da so alles gab. Und Sie schreiben, das sind autobiografische Erinnerungen gepaart mit einer Analyse der Gesellschaft und vor allem der prägenden Veränderungen darin. Manch einer sieht es als nostalgisch verklärte Erinnerungen in politischer Einkleidung. Das habe ich jetzt so nicht gelesen. Aber warum kam dieses Werk, gerade dieses persönliche Werk, jetzt in dieser Zeit?
Ich schreibe schon lange an dem Werk. Also vor 7 Jahren habe ich mal einen ersten Versuch gemacht, aber sowas muss reifen. Also letztes Jahr kam zum Beispiel die Autobiografie von Hannes Wader. Der hatte schon mal mit Elke Heidenreich und ihrem Mann einen Versuch gemacht vor vielen, vielen Jahren. Und die haben auch viel Arbeit investiert und dann hat er das abgebrochen. Und hat die beiden eigentlich sitzen lassen, was nicht so toll war, hat sich auch dafür entschuldigt. Aber er hat gesagt, man muss sowas selber schreiben und man muss es schreiben, wenn die Zeit reif ist. Und es ist in der Tat der erste Teil meiner Erinnerung. Der zweite Teil wird irgendwann über meinen geschäftlichen Erfolg, über meine Karriere gehen. Hier geht es wirklich um die formativen Jahre, um die Jugendjahre mit Reflexionen auf heute, also ein Vergleich des Landes damals zu heute. Was hat sich verändert? Was kann man behalten? Was ist schlechter geworden? Eine ganze Menge. Auch für meine Kinder, für die Kinder von Freunden, für die nächste Generation, wer dann noch liest, die viele lesen ja nicht mehr so viel, um diese Dinge mal festzuhalten. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart und die Zukunft interpretieren. Also heißt schon bei George Orwell, wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Gegenwart und wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Zukunft. Also ich möchte meinen Blick auf die Vergangenheit werfen mit vielen schönen Anekdoten. Es ist ein literarisches Buch, aber es ist natürlich auch ein politisches Buch, wenn es auch nicht so im Vordergrund steht, sondern eher sich auf das zweite Anschauen erschließt. Also es ist auch ein sanftes Buch, ein essayistisches Buch, ist nicht mehr so ganz der Stil der Zeit. Meistens gibt es knallharte Sachbücher oder Schocker. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich muss nicht immer ein Bestseller landen. Das letzte war unser letztes Buch, was wir besprochen haben, war Platz 7 Spiegel, Platz 1 Handelsblatt, Platz 1 Manager Magazin, also unter den Wirtschaftsbüchern. Und jetzt habe ich dieses Buch für die Kenner geschrieben, die es gerne lesen wollen. Und ich habe schon viel positive Rückmeldungen, allerdings, wie gesagt, aus dem linksgrünen Umfeld auch eine Rückmeldung, dass es sehr rückwärtsgewandt sei, was ich nicht glaube.
Nein, so habe ich es auch nicht wahrgenommen. Sie wollen ja mit diesem Buch erreichen, dass wir unser Land mit anderen Augen betrachten. Sie wollen eher Lust machen auf die reiche Tradition, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Landschaften. Wieso gerade jetzt? Haben Sie das Gefühl, dass das Werte sind und Dinge sind, die uns langsam entgleiten, dass die uns verloren gehen?
Na, langsam ist ein gutes Wort. Die verschwinden rasend schnell. Also bis, sagen wir mal, zum Jahr 2000. Im Jahr 2000 bin ich nach Deutschland zurückgekehrt aus den USA, habe ich gedacht, das Land ist im Aufschwung, neuer Markt, Telekom kauft Voicestream, Daimler kauft Chrysler. Also hier war richtig was los in diesem Land. Und dann noch 2006, dieses tolle Sommermärchen. Also hier war eine Aufbruchstimmung, hier war Freude, hier war Entspanntheit. Aber viele wollen nicht, dass es in Deutschland entspannt ist, dass es freudig ist, dass es nach vorne geht, dass wir solidarisch sind, dass wir bürgersinnig sind. Viele wollen eben, dass das Land zerrissen ist, weil man es dann leichter natürlich beherrschen kann. Ich sage das mal einfach so, das ist jetzt keine abstruse Theorie, sondern es sind einfach Interessen, wie auch dieses Land runtergeschrieben wurde, wie es auch runtergewirtschaftet wurde. Ich meine, seit 2005 haben wir jetzt die Gottkanzlerin. Und das, als Christ soll ich es vielleicht nicht sagen, aber es ist jetzt mal sehr spöttisch gemeint. Seit der Finanzkrise verdampft das geradezu. Und jetzt mit Corona, mit Covid geht es noch weiter. Also die Kneipen sterben, der Mittelstand stirbt. Die Reste, die wir damals noch hatten, also vor der aktuellen Krise, war vielleicht noch 40% von dem Land übrig, das ich kannte, vielleicht noch 45. Aber jetzt geht das mit rasender Geschwindigkeit nach unten. Wir haben immer noch gute, bewahrenswerte Reste. Wir haben Dinge, auf die wir aufbauen können in die Zukunft. Aber es geht so schnell, dass für mich jetzt der Zeitpunkt war, es zu schreiben.
Wollen wir doch mal zurückgehen zu dem jungen Max, der da seine Kindheit hier etwas ausbreitet. Und zwar, ich habe in Ihrem Buch eine interessante Figur gesehen. Also die Frage ist eigentlich, gab es eine prägende Figur in Ihrer Kindheit aus Ihrer Sippe? Und ich weiß nicht, aber irgendwie Ihr Onkel hat mich da irgendwie sehr fasziniert, der ja durch seine Kleinwüchsigkeit zum einen schon mal eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Ich muss es mal gerade mal ins Bild halten, das ist
ja,
dieser Mann neben
Onkel
dem
Gustav.
Stuhl, ja, und wie haben Sie denn den in Erinnerung, und er scheint ja auch ein wirklich resoluter Mensch gewesen zu sein mit seinem wilhelminischen Schnurrbart und so wie Sie ihn beschreiben, dass der also schon sein Auftreten hatte, wie haben Sie den noch in Erinnerung?
Ja, Onkel Gustav war also Jahrgang 1887, das heißt, er ist mit 80 gestorben.
1887, wenn ich mir das zurückdenke, dann war der im Ersten Weltkrieg, war der 13 plus 14, so, junger Mann, ne? So.
Ja, richtig. Ja. Mein Opa war auch im Ersten Weltkrieg mit einer Kanonengruppe vor Verdun, hat er wenig von erzählt. Ich war auch noch zu jung. Ja, es waren damals ja im Prinzip fast alle im Krieg. Also wir hatten die allgemeine Mobilmachung. Und Gustav war ein resoluter Herr, sein Wilhelmbart, auch selbstbewusst, ein echter Lebenskünstler. Und er hat das gemacht, was Menschen mit kleinem Wuchs früher oft gemacht haben. Er war Ansager beim Zirkus. Mit dieser Truppe ist er also vor dem Ersten Weltkrieg über den Balkan gereist, in den Bosporus, in ein Tal des Todes gab es da wohl in Serbien. Also alle möglichen Geschichten hatte er. Er war auch in Köln, wo ich jetzt lebe, und kam ganz erstaunt zurück. Die waschen da an Karneval ihr Portemonnaie aus, weil nichts mehr drin ist im Rhein. Das ist ja so ein Brauch, das Portemonnaie auszuwaschen nach Karneval. Bei ihnen heißt es ja Fasching da unten. Und ich meine, so viel habe ich nicht mehr von ihm mitgekriegt. Ich war 3,5, als er starb. Aber ich habe noch gute Erinnerungen. Wir haben also im Haus gewohnt mit offenem Treppenhaus. Oben er und Onkel, Tante. In der mittleren Etage wir. Unten war nicht viel, da war fast nur Keller. Und die Wohnung war nicht abgeschlossen, sondern man kam übers Treppenhaus direkt in die jeweiligen Flure. Und ich bin dann raufgekrabbelt auf allen Vieren. Und er hatte immer ein Stück Schokolade in Alufolie eingewickelt. Das gab er mir. Ich war irgendwie sein Schlackerlehrer, Schlesisch, wusste auch bis vor kurzem nicht, was das ist. Und das ist, ich habe es dann nachgeguckt, in alten Lexika, das ist der Schlackenläufer, derjenige, der in Eisenhütten die Schlacken vom Ofen auf die Halde bringt. Warum er das nun gesagt hat, weil er immer raufkam und dann das Stückchen Schokolade bekommen habe. Also er war vor dem Ersten Weltkrieg weit rumgekommen, wusste sich zu helfen und war dann auch geflohen, dann als die Front zusammenbrach, als also die Leute aus den Ostgebieten fliehen mussten, auf dem offenen Planwagen, wie das damals so war, hat dann mit 60 noch, fast 60 hier eine Anstellung bekommen als Pförtner in einem Ledigenheim, so hieß das dann, hat da also die Leute geweckt und war quasi, also hat sich durchs Leben durch wirklich souverän und selbstständig durchgearbeitet, und er war eben keinen Meter mehr groß zum Schluss, also wirklich klein. Und die Familie hatte auch eine 10 Jahre bittere Armut, die Familie meines Großvaters, weil er nämlich meinen Großvater dazu gebracht hatte, für einen Zirkusdirektor zu bürgen, 3000 Reichsmark. Und bürgen soll man würgen, also das geht dann natürlich immer in die Hose, und so war es dann auch, aber die Familie hat trotzdem zusammengehalten. Das wurde gemeinsam geschluckt und man ist auch durch diese Jahre durchgekommen. Das zeigt eben, wie Familien sind und Zusammenhalt da sind und wie man Menschen auch mal was vergeben kann und muss.
Sie sind auf dem Dorf aufgewachsen. Das haben wir beide gemeinsam. Mein Dorf, in dem ich groß geworden bin, das war ungefähr 1200 Leute. Ihr Dorf, Sie schreiben, ungefähr 800, also ähnliche Strukturen. Was glauben Sie, macht das mit einem Mensch, wenn man in so einer ländlichen Gemeinschaft wächst, wo eigentlich jeder jeden fast kennt, wo diese ganze Gemeinschaft natürlich auch ganz anders funktioniert, wie jetzt ein Mensch, der in der Stadt groß wird? Was würden Sie sagen, hat Sie das geprägt und haben Sie davon heute auch noch etwas im Umgang mit den Menschen? Weil für mich ist es klar, ich komme aus einem kleinen Dorf und ich sehe die Menschen in der Stadt ganz anders wie die Menschen in meinem Dorf, so von der Gemeinschaft her, vom Auftreten, vom Verhalten auch.
Man ist offener, man gibt mehr von sich, man weiß, den siehst du morgen wieder, den siehst du übermorgen wieder, man weiß mehr über die Leute, man weiß, sie zu nehmen, man kann dann auch schon tiefer und enger mit ihnen kommunizieren, man weiß, wo man vielleicht aufpassen muss, wo man was sagen kann. Es ist natürlich auch ein Mikrokosmos, der gefügt ist. Der ist so, da ist der Bäcker, da ist derjenige, der ist vielleicht ein bisschen schlecht drauf ab und zu, der ist grummelig, der ist immer lustig. Also es ist ein Mikrokosmos, der uns belebt, der uns bereichert. In der Stadt ist das halt alles modularisiert. Wenn du Spaß haben willst, gingst du bis vor Covid in die Kneipe und also macht man im Dorf auch, aber man kennt die Leute nicht unbedingt. Also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Plus, man hatte natürlich früher auch noch die Funktion. Man hatte den Dorfpfarrer, der war Respektsperson, man hatte den Dorfpolizisten. Wir hatten einen, ich weiß heute noch seinen Namen, der war der Dorfpolizist, der war der Dorfsheriff, der war vor Ort das Gesetz. Und nicht wie heute, dass sie mit anonymen Richtlinien gesteuert werden, auch oft ausgetauscht werden, in zentralen Wachen zusammengefasst werden. Das ist ja die Tendenz der Zeit, die Menschen austauschbar zu machen, zu zentralisieren. Also ein solcher Pfarrer war dann eben der Dorfpfarrer. Und man konnte natürlich Glück haben, man konnte Pech haben, aber im Grunde war diese Eigenverantwortung, die der Dorfpfarrer hatte und die besondere Rolle, genau wie der Dorfpolizist, waren schon Ansporn, auch das Amt gut auszuführen, was nicht immer gelang, aber doch. Und heute ist es eben sehr viel mehr durch Anweisungen, durch Regelungen gebunden, in größeren Strukturen zusammengefasst. Entmenschlicht, möchte ich fast sagen. Oder man könnte auch sagen, professionalisiert, wenn man es positiv fassen will. Aber dieser Mikrokosmos Dorf, der ist sehr lebendig und der gibt uns breite Einblicke. Den hat man heute natürlich auch kaum noch als junger Mensch, weil die Funktionen aus dem Dorf verschwinden. Die Dörfer werden zu reinen Wohndörfern. Natürlich kennt man sich noch. Kneipen verschwinden hier und dort. Bäcker gibt es vielleicht noch. Vieles andere ist weg. Also heute ist das Dorf auch nicht mehr das Dorf oder die Art von Dorf, in der wir aufgewachsen sind.
Ich will es jetzt auch gar nicht verklären. Es gibt natürlich auch Nachteile in so kleinen Gesellschaften, Gemeinschaften. Da weiß natürlich jeder alles. Und wenn da irgendetwas passiert, dann weiß es am nächsten Tag eigentlich auch der Entfernteste am anderen Ende des Dorfes. Das ist Vor- und Nachteile. Also ich muss gestehen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine Kindheit jenseits der Großstädte, erleben durfte, die Felder und so weiter. Das hat mich schon auch geprägt. Aber was war denn für Sie das Prägende, gerade in Bezug auf die Dinge, die Sie auch quasi jetzt leben oder voranbringen wollen, zum Beispiel Liedgut, Literatur, Poesie. Hat sie da in jungen Jahren schon etwas erreicht in diesem ländlichen Raum?
Das war aber nicht der ländliche Raum, das kam aus der Familie. Also im ländlichen Raum war es einfach der intakte soziale Kosmos, natürlich auch mit schwierigen Personen dabei, aber ein fester Bezugsrahmen als Kind, auch als Grundschüler, dass man auch raus konnte. Ich meine, wir durften damals raus, nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben sind wir raus und irgendwann zum Abendessen waren wir wieder da und kein
Genau.
Mensch hat
Muss
sich
man sich
darum
mal
gekümmert, wo wir
vorstellen,
zwischendurch waren. Die kommen schon wieder und so war es dann auch. Wir
ja.
sind mit unseren Fahrrädern ins Dorf und über den Berg und was weiß ich und wir waren unterwegs, auch in der Grundschule. Ist heute für viele nicht mehr vorstellbar und das war sehr wichtig, diese Selbstsicherheit, auch dieses Vertrauen der Eltern in uns als Kinder. Und das war sehr prägend. Und die kulturellen Prägungen, also wir waren in unserem Haus nie deutsch. Wir waren eher christlich, evangelisch, pietistisch. Mein Vater, Musterbürger der Bundesrepublik, sehr engagiert in der CDU, wollte unbedingt nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder so etwas, wollte was Neues aufbauen, hat sich engagiert in Gemeinde, in der Kommunalpolitik und geprägt haben mich Gedichte, Lieder, in der Tat auch Lehrer. Das ist vieles. Vielleicht gehen wir da auf einzelne Sachen genauer ein.
Sie haben bei anderer Gelegenheit gesagt, dass Sie mit 17, 18 schon das Gefühl hatten, dass Sie jetzt eigentlich erwachsen sind und dass Ihnen jetzt niemand mehr erklären muss, was Sie im Leben wollen. Und es gab auch ganz früh schon den Wunsch, dass Sie eben Karriere machen, das Land verlassen und auch Amerika, das haben Sie schon ganz klar mehr oder weniger vor Augen gehabt. Ich habe hier auch ein sehr interessantes Bild gefunden, wo ein junger Max Otte ganz strahlend vor einem deutschen Politiker steht. Und zwar war das Helmut Kohl. Also man kann auf diesem Bild sehen, wie Sie, naja, wie Sie da wirklich in dem Moment gerade so, das war ein offensichtlich bewegender Moment für Sie. Hat Sie das sehr geprägt? Diese Begegnung damals?
Nee, es war eher so, es war eher Bestätigung. Jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du schon ein ganz schönes Stück weit auf dem Weg, auf dem du eigentlich wolltest. Und da war ich 22 und ich kam ja aus dem Nichts. Ich war zwar, hatte ein sehr gutes Abi und kam aus einem bürgerlichen Elternhaus. Viel Geld hatten wir nicht, große Sprünge konnten wir nicht machen. Mein Vater war Lehrer, das Häuschen war noch nicht ganz abbezahlt. Wir sind wohl in Urlaub gefahren, aber auch eher Economy oder Budget. Und mein Vater ist gestorben, als ich 18 war, als ich beim Bund war. Und ich hatte aber mit tatsächlich 16, 17 mir vorgenommen, ich wandere aus, ich gehe in die USA, ich komme groß raus, ich mache was Großes. Und das klappte auch sehr gut. Und da waren viele Sachen, die ich letztlich auf meine eigene Energie zurückführe und eben nicht auf Glück. Zum Beispiel wollte die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen wollte mich nach Passau bringen. Das wollte ich aber nicht. Und eigentlich ist das Gesetz, was die ZVS sagt. Also das Gesetz, da muss man auch erstmal den Mut haben, die Chuzpe und die Energie dagegen anzugehen und zu sehen, wie schaffe ich das jetzt, dass es anders wird. Bei der Bundeswehr habe ich es nicht geschafft. Verweigern wollte ich nicht. Untauglich schreiben habe ich nicht ganz hingekriegt, aber ich habe es zumindest alles versucht und für mich war es eben wichtig, Köln oder Bonn in der Nähe der Politik. Die Bundeshauptstadt war damals noch in Bonn, da war eine gute Politikwissenschaft. Passau wäre sicherlich nett gewesen, aber ich wollte wirklich dahin, wo die Action ist. Und wäre ich nicht in Köln gelandet, wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Das ist keinerlei Glück gewesen, das war wirklich eigene Energie und auch ein Stückchen Mut und Unverfrorenheit, da dran zu bleiben, bis das geklappt hatte. Und dann ging das weiter, Konrad-Adenauer-Stiftung, Stipendiat. Und dann war ich eben nach 2,5 Jahren Studium oder nach 2 Jahren Grundstudium, war ich dann über ein Stipendium in Washington. Also wirklich in der Mitte des Geschehens. Habe in einem sehr bekannten Wirtschaftsinstitut Praktikum gemacht. Das wurde von einem geleitet, der war früher Wirtschaftsberater im Stab von Kissinger gewesen. Also wirklich ziemlich nah dran an der ganzen Geschichte. Und von daher war dieser Moment, der da auf diesem Bild festgehalten ist, eher sowas wie der junge Max Otte merkt, dass sein Plan aufgeht, nachdem er erstmal in die Lüneburger Heide verschifft war und da die Heide aus allen Perspektiven kennenlernen musste, also vor allem aber aus der Bodenperspektive, beim Manöver und so weiter. War das für mich jetzt so, boah, jetzt
Jetzt geht's
bist du
los.
angekommen. Dass ich noch lange nicht angekommen war, das
Ja,
wusste ich dann viele Jahre später, aber in dem Moment war das so ein Gefühl.
ja. Sie haben gerade gesagt, das hat jetzt also nichts mit Glück zu tun, sondern Beharrlichkeit und Sie haben auf das Ziel hingearbeitet. Aber glauben Sie nicht auch, dass es manchmal im Leben Weggabelungen gibt, die entscheidend sind, schicksalshaft schon fast, wenn ich in der Retrospektive zurückschaue, es gab ein paar so Kreuzungen, wenn ich da nur einen Schritt anders gegangen wäre, wären alle 30 Jahre danach anders gelaufen.
Ja,
Also
völlig klar. Völlig klar. Aber die Frage ist das Glück, das einem zufällt? Also mir hat mein Kollege in Worms gesagt, das ist schon Jahre her, als ich nach der Finanzkrise, lieber Kollege Otte, bei Ihnen klappt das alles so toll, das gelingt alles so und das geht Ihnen so locker von der Hand, kann ich nur sagen, bei mir geht gar nichts locker von der Hand. Das ist Schweiß und Arbeit, Beharrlichkeit und viel Fehlschläge und immer wieder anfangen. Das war ganz, ganz heftig. Aber klar, gibt es solche Weggabelungen. Eine war eben Köln. Ganz wichtig, wäre ich in Passau gelandet, wer weiß, was passiert wäre. Also irgendwie hätte ich meinen Weg gemacht, aber einen ganz anderen Weg. Dann 87, als ich mich entschlossen habe, doch wieder nach Deutschland zurückzugehen. Also ich eigentlich wollte ja in den USA bleiben, aber es gab verschiedene Erwägungen, warum ich nach Deutschland zurückgegangen bin. Wäre ich in den USA geblieben, wäre ich wahrscheinlich für immer da geblieben. Also schon damals gab es gewisse Dinge, die mich auch nach Deutschland wieder gezogen haben. Vordergründig der gute Diplomarbeitsbetreuer, der mich dann auch nach Princeton reinbringen konnte. Ein sehr gut vernetzter Mann, Politikwissenschaftler. Dann gab es auch noch einige Verpflichtungen in der Familie, die ich auch durchaus ernst genommen habe. Wenn ich in den USA geblieben wäre, wäre es anders gewesen. Dann gab es noch so einen Riesensprung. Also die Jahre zwischen, ich schreibe ja wenig über meine Karriere da, das ist ja im Zeitraffer, aber die Jahre zwischen 1995 und 2000, das war ein Kaleidoskop, das war ein schnell ablaufender Film mit zig Wechseln. Also, und als ich dann Professor mit Chance auf Lebensstellung in Boston war, war ich nach 1,5 Jahren, habe ich diese Stellung gekündigt und bin quasi ohne große Rücklagen nach Deutschland zurück, um in der New Economy mitzumischen. Das sind alles so Entscheidungen, wo ein starker Wille ist und erstmal aber nicht gar nicht sicher ist, ob das klappt. Also es
Sie
gab
waren
ganz,
damals
ganz
Anfang
viele.
30 ungefähr so, ja. Also,
33,
ja.
33, 34.
Okay, also ungewöhnlich dann an so einer Position nach so kurzer Zeit schon zu sagen, ich habe mich jetzt anders entschieden. Da haben bestimmt viele Leute gesagt, was machen Sie jetzt?
Ja,
Wieso,
und
wieso?
vor allem ins Nichts zu springen. Ich meine, ich habe ja relativ wenig Rücklagen gehabt. Ich war zwar als Unternehmensberater unterwegs. Ich wollte Unternehmer werden. Ich hatte dann meine unternehmerische Vision. Meine Vision hat sich geändert im Laufe meiner Zeit. Erst wollte ich ja im Politikapparat aufsteigen, vielleicht als Politikberater, als Professor. Und dann habe ich gesagt, später, ich muss unternehmerisch auch was reißen, um die notwendige finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Und da war die New Economy und die Vision war so stark, dass ich gesprungen bin. Hätte auch schiefgehen können. War ja auch dann nochmal mit einer Insolvenz und drei verschiedenen ganz hässlichen Auseinandersetzungen mit Geschäftspartnern aus der New Economy, die sich jahrelang vor Gericht hinzogen. Also ich bin gesprungen, habe ein Unternehmen gegründet, dann gab es ein Joint Venture mit Freenet, dann ist das in die Insolvenz gegangen, als die New Economy zusammenbrach. Also es war noch lange nicht das Ende der Geschichte.
Also sehr bewegt Ihre anfängliche Karriere. Nicht so,
Darüber schreibe ich ja wenig im Buch.
okay.
Das wird mal ein Extrabuch. Also, wo es wirklich ums Geschäft geht und um die Karriere und um
Ja,
Erfolgsprinzipien,
ja.
das kommt noch.
Das interessiert mich wirklich, was da alles passiert ist. Aber das ist jetzt nicht Schwerpunkt unseres heutigen Gesprächs. Es geht ja eher darum, diese verlorenen Werte und dieser Blick auf unser Land, eher, den Sie in diesem Buch zeichnen. Und da interessiert mich natürlich, was Sie denn da auch so geprägt hat, was Sie mitgenommen haben von unserer Kultur. Welche Autoren, welche Gedichte, welche Lieder haben Sie denn als junger Mensch schon gesehen? Ich erinnere mich an das Hambacher Fest, wo wir uns getroffen haben vor ein paar Jahren auch. Da haben Sie die Klampfe rausgeholt, haben erstmal deutsches Liedgut vorgetragen. Ja, also da war ich dann auch erstmal ganz baff, so hoppla, das kannte ich aus meiner Kindheit, Jugend hat mich das nie erreicht. Warum hat sie das so fasziniert damals schon?
Das kam etwas später. Also es stand eine Platte bei meinen Eltern, die hieß Am Lagerfeuer. Das waren also Lieder der Wander- und Jugendbewegung, die 1963 von einem Jungenchor in Hamburg aufgenommen worden waren. Wunderschöne Lieder, sparsam instrumentiert, Am Lagerfeuer. Und ja, diese Lieder habe ich gehört, aber eigentlich hatten wir auch die Mundorgel. Das war auf den christlichen Jugendlagern, war das so. Ein Liederbuch mit allen möglichen Liedern, christliche, aber auch Lieder der Wanderbewegung. Diese Wanderbewegung, ich glaube, wenn heute jemand mit der Klampfe und jungen Leuten da sitzen würde oder auch wandern würde und dazu diese Lieder singen würde, würde man ihm das als völkisch oder vielleicht sogar als NS ankreiden. Und da sieht man, wie wenig Wissen noch da ist, denn die Sachen sind alles andere. Die Nazis haben die Leute der Wander- und Jugendbewegung verfolgt, weil sie sich eben nicht haben in die Hitlerjugend und in die Gleichmacherei eingliedern lassen. Also die Wander- und Jugendbewegung war eben das Gegenteil. Aber sie sieht auch von heutiger Sicht eben aus wie damals. Also der Alf Tschiesche, der Verfasser des wunderschönen Liedes Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer, der war kurz inhaftiert und dann musste er in den Krieg, wo er auch ein Bein verloren hat. Also dass solche Wanderlieder habe ich dann gelernt. Nicht von meinen Eltern, die waren nicht so musikalisch. Mein Vater hat aber wunderschön Gedichte rezitiert. Das ist mir natürlich haften geblieben, von Schiller, Uhland, wie auch immer. Eichendorff, ein wunderschöner Dichter, sehr gläubig, sehr leise, sehr romantisch, vielleicht der romantischste aller Dichter. Wunderschöne Gedichte, ich zitiere sie auch zum Teil. Ich habe sie auch zum Teil in Kapitelanfängen, also vom Wald, im Walde steht geschrieben, ein stilles, ernstes Wort, vom rechten Tun und Lieben und was ist Lebenshort. Ich habe stets gelesen, die Worte treu und klar war und durch mein ganzes Wesen war es unaussprechlich klar. Das sind großartige Zeilen und diese Gedichte wirken langsam, mit einer großen Tiefe. Die waren in einem Gedichtband, der seit 1955 in Millionen deutscher Haushalte stand, Ludwig Reiners, Der ewige Brunnen. 1400 Seiten deutsche Gedichte, genial zusammengestellt. Die Neuausgabe ist leider verhunzt und zerstückelt. Also die alte Originalausgabe ist von der Sammlung her sehr viel thematisch besser. Das sind so verschiedene Sachen, die da einfach zusammenkommen.
Wollen wir zu einem Thema kommen, das mich am meisten eigentlich beschäftigt, auch in den letzten Jahren. Es geht um unser Volk, ein Begriff, der schon alleine schon schwierig ist, in unserer heutigen Zeit das auszusprechen, ohne dass man nicht irgendwie einen Stempel draufkriegt. Vieles, was uns wohl ausmacht, scheint sich in Ihren Augen aufzulösen, zu schwinden. Was ist es denn, was Sie genau erkennen gerade, was uns als Kultur ausmacht, was sich jetzt gerade davon macht? Ist es die Sprache, ist es die Kultur, die Gesellschaft, die Medien? Wo können Sie das am besten festmachen?
Ja, die Sprache natürlich, sie ist stark anglisiert, zum Teil wirklich ganz schrecklich. Also wenn ich Radiomoderatoren oder auch Leute erklären höre, weil das ist ja so, dann kriege ich wirklich die Krise, weil das ja so ist. Heißt das. Das andere ist Englisch, because it is the case. Völlig angelsächsifiziert. Oder im Navi, für 300 Meter geradeaus fahren. Quatsch. Auf Deutsch heißt das 300 Meter geradeaus fahren. Nun kann man das natürlich übernehmen, ist auch in Ordnung. Also eine Sprache ist nichts ohne Fremdwörter. Sie hat da Reichtum, aber man muss eben nicht alles übernehmen und alles machen. Also unsere Sprache hat wunderschöne Wörter, die verschwinden halt zum Teil. Die Sprache verschwindet, die Komplexität der Sprache verschwindet, die langen Sätze, die Mark Twain schon beklagte. Also das macht ja auch eine gewisse Komplexität im Denken aus, wenn man in langen Sätzen denken und sprechen kann und auch zuhören kann und nicht alles 3- oder 4-Wortsätze sind. Also in der Bild sind viele 3- und 4-Wortsätze. Und ich glaube, nur jeder vierte Satz hat mehr als 4 Wörter. Also das ist aber auch bewusst so gemacht. Und das geht eben durch die ganze Sprache. Es geht das Wissen um unsere Geschichte, um unsere wunderschönen Landschaften, um unsere Lieder. Und da kann ich ja nochmal den Degenhardt zitieren. Das war ja ein 68er Sänger, der auch mal 1968 dieses Lied geschrieben hat, die alten Lieder. Wo sind eure alten Lieder? Ja, wo sind eure Lieder? Eure alten Lieder, fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlight-Spiel ausschwitzt. Also dann heißt es später dann Kurzbrust, da haben sie zerklampft, braune Stiefel totgetreten und so weiter. Also viele dieser Lieder, die eigentlich gar nichts direkt mit dem Dritten Reich zu tun hatten, wurden zunächst mal natürlich dadurch in gewisser Weise auch in Mitleidenschaft gezogen. Also unser Liedgut geht weg, unser Wissen von Geschichte wird verkürzt. Aber das Schlimmste ist eben, dass unser Bildungsideal schwindet, das humanistische Bildungsideal, dass es alles technisiert wird, verflacht wird, also, dass wir immer weniger wissen über Geschichte, immer spezialisierter gebildet oder nur noch ausgebildet werden, nicht mehr gebildet. Unser Mittelstand verschwindet und vor allem viele Eigenschaften auch. Also die Deutschen, jede Nation hat oder jedes Volk oder jeder Kulturkreis, sagen wir es so, hat spezielle Eigenschaften. Und die machen eigentlich auch eine gute internationale Welt aus. Denn nur wo unterschiedliche kulturelle Eigenschaften da sind, gibt es auch einen belebenden Dialog. Wenn nachher alles eine Einheitssoße ist, dann ist da viel Kulturelles verloren gegangen. Also quasi ein kulturelles Monokultur, das wäre schrecklich. Aber da geht vieles von verloren. Also nehmen wir die Eigenschaft der Ehrlichkeit. Der amerikanische Botschafter John Kornblum sagte mal in der Anne-Will-Sendung, in der ich auch als Diskutant war, die Deutschen sind zu ehrlich, Punkt. Das hat er auch wiederholt, das hat auch so gemeint. Wir waren viel ehrlicher als die Angelsachsen in gewisser Weise. Jetzt kann man es, also nicht, gilt nicht für alle, aber es war eine Eigenschaft, denn Deutschland war ein sehr kleines, zersplittertes Land mit zum Schluss 41 Fürstentümern, kleinen Ländern. Vorher waren es bis zu 400 gewesen. Nach dem 30-jährigen Krieg. Und man konnte sich sie eigentlich nicht erlauben, zu schwindeln oder aufzufallen. Dann war man raus aus der Gesellschaft, denn das Land hörte in 10 Kilometern auf oder in 20 oder 30. Da konnte man nicht abhauen. Ganz anders in den USA und in den großen Flächenstaaten. Dafür haben wir auch negative Eigenschaften. Wir gelten als nachtragend, auch als neidisch zum Teil. Das ist eine typisch deutsche Eigenschaft. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Eigenschaften können, sind positiv und negativ, aber die verschwinden halt im Zuge dieser Einheitskultur. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde es nicht gut.
Das ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich so noch nicht, dass man durch unsere Kleinstaatlichkeit eigentlich zu dieser Ehrlichkeit gezwungen war, weil man nicht weg konnte und Amerika oder andere große Länder da einfach weiten Raum geben und wenn man irgendwas verbockt hat, dann zieht man an die Westküste und man sieht einen nicht wieder.
Kann man ja schon bei Karl May so
Ja,
lesen.
ja, ja, ja.
Das andere ist die Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein deutscher Begriff, der ist von Hans Karl von Carlowitz im sächsischen Freiberg erfunden oder geprägt worden vor 250 Jahren. Da ging es darum, wie viel Holz kann ich schlagen, sodass es immer genug nachwächst, also dass der Wald quasi seinen Bestand erhält. Und darauf hatte dieses ein deutsches Wort, die Nachhaltigkeit. Und wir haben in Deutschland aufgrund unserer wenigen Rohstoffe und unseres relativ geringen Raumes schon immer nachhaltig gewirtschaftet, was die Amerikaner und auch die Engländer mit ihren riesigen Kolonien, auch die Franzosen nicht gemacht haben. Also Nachhaltigkeit ist eine sehr typische deutsche Eigenschaft. Sparsamkeit, Respekt vor der Natur, das ist bei uns besonders stark ausgeprägt gewesen.
Ich möchte gerne nochmal auf die Sprache zurückkommen und jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, weil ich ja weiß, dass auch Leute dienstlich hier zugucken. Das haben sie mir auch gerade bestätigt. Also ein Gruß an all diejenigen, die jetzt hier zuhören müssen. Es geht um ein Gespräch, das ich vor vielen Jahren hatte mit einem Sprachwissenschaftler und es ging um die allgemeine deutsche Sprache. Und es gibt auch diesen Witz, wo ein Amerikaner gesagt hat, er hat den Film gar nicht verstanden, bis auf die letzten 10 Minuten, da kamen dann die Verben, weil im
Das
Deutschen
ist
dann.
aber auch im Ursprung Mark Twain, der das in The Awful German Language schon vor über 100 Jahren geschrieben hat. Also dann ist das in dem Film quasi
Genau.
nochmal,
Aber
ja.
in dem Gespräch, woran ich mich erinnere, hat dieser Sprachwissenschaftler zu mir gesagt, dass es eben einen Unterschied gibt, wenn ein Mensch im deutschen Sprachraum aufwächst oder im Englischen, da kann man einfach die Worte hintereinander rein. Und im Deutschen ist es nötig, einen Aufmerksamkeitsbogen zu spannen, der quasi von der ersten Silbe bis zum letzten Satz reicht. Und in dem Gehirn eines Kindes entwickelt sich eine andere Synapsenstruktur. Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der Deutsch aufwächst, schlauer ist, aber es bildet sich eine andere Art des Denkens. Und er hat es an einem
Absolut.
Beispiel gemacht, dass Einstein damals, als er geflohen ist, aufgehört hat, Englisch zu sprechen, bis er irgendwann mit seinen anderen deutschsprachigen Kollegen an seinen Universitäten dann an einen Punkt gekommen ist im Englischen, wo sie nicht weiterkamen und dann sind sie zurückgegangen ins Deutsche. Und ich habe auch bei ihren Gesprächen und ihrem Buch rausgehört, dass sie das bedauern, dass quasi vor 100 Jahren noch der größte Teil der Nobelpreisträger war eigentlich in Chemie und Physik und Mathematik und so kam aus Deutschland und es scheint jetzt einen Niedergang zu geben. Also sprich,
Brutalen,
die
natürlich.
Frage, die sich hier ergibt, ist, wenn unsere Sprache verschwindet, die eigentlich ein sehr hohes geistiges Niveau erfordert von der Denkleistung her, bedeutet das dann auch, dass uns als Gemeinschaft, als Volk weniger geistige Kapazität zur Verfügung steht, wenn die Sprache verflacht sozusagen?
Na klar, also ich meine, wir haben ja, Englisch ist sehr differenziert. Also Englisch kann wunderbar komplex sein, aber nicht so sehr durch die Grammatik, sondern durch die Wortwahl. Englisch hat viermal so viele Wörter wie Deutsch. Man kann da wunderschön auch Romantik ausdrücken. Englisch hat ganz, ganz tolle Sprachfloskeln. Ich kann ja vier Sprachen ein bisschen, davon zwei aber sehr gut und zwei nur so ganz etwas. Also Spanisch, Latein etwas. Latein hat das kleine Latinum. Englisch und Deutsch wirklich in die Tiefe. Englisch auch, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Also Englisch man kann wunderschöne Sachen mit Englisch machen, aber anders. Und die Sprache ist sicherlich eine Möglichkeit, das Gehirn zu trainieren. Und die deutsche Sprache eignet sich für Gedankengebäude, komplexe Systeme. Also Hegel ist ein deutscher Philosoph und den muss man eigentlich auch auf Deutsch lesen. Und ich bin großer Hegel-Bewunderer. Ich weiß, dass im liberal-libertären Lager ist er von Karl Popper diffamiert worden. Was nicht stimmt, es kam gerade letztes Jahr eine Hegel-Biografie, Hegel, der Philosoph der Freiheit, und so lese ich ihn auch. Das würde hier zu weit führen. Aber diese komplexen Strukturen versteht, der ist, glaube ich, ein Stückchen weiter. Und bei Nicolaus Sombart, Jugenderinnerung, der ist 1924 geboren, schreibt über seine ersten 20 Jahre in Berlin. Der schreibt irgendwo über einen Schulfreund: Als Jugend webte er frühreif an jenen nur Deutschen zugänglichen kosmopolitischen Entwürfen oder weltgeschichtlichen Entwürfen. Das heißt, dieser Blick aufs Ganze, dieses Deduktive, dieser Vogelblick, der ist irgendwie schon Auch Deutsch, die Franzosen haben das auch ein bisschen, aber anders. Die Engländer gehen sehr viel empirischer ran, also bottom-up quasi. Da gibt es schon unterschiedliche Denkstrukturen in den Sprachen und da ist sicherlich unsere Sprache sehr förderlich gewesen. Wir könnten aber diese Leistung auch in einer anderen Sprache bringen, wenn wir die Anforderungen hoch genug hätten in der Schule. Die gehen ja wirklich rapide nach unten. Ich bin froh, dass ich noch im Prinzip den Ausklang der humanistischen Bildung hatte. Wir haben zwar schon die reformierte Oberstufe gehabt mit Leistungskursen und Grundkursen, aber ich hatte anspruchsvolle Kurse größtenteils. Ich hatte auch Latein, also Physik, Chemie und so. Da konnte man schon noch von einem Abitur sprechen, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Gerade noch mit einem Unternehmer meines Alters, einem Jugendfreund gesprochen, der sagte, ja, sein Großvater musste eine Nacherzählung machen. Oder eine Nacherzählung eines Events für Latein, fürs große Latinum auf Latein in der Arbeit. Musste also selber quasi die Geschichte auf Latein ausschreiben. Sein Vater musste vom Deutschen ins Lateinische übersetzen fürs große Latinum und er musste vom Lateinischen ins Deutsche übersetzen. Das zeigt einfach, wie die Anforderungen sinken. Also man spricht von neuen Anforderungen, das will ich gern glauben, aber ich glaube schon, dass die gymnasialen Anforderungen früher deutlich höher waren.
Oh ja, vor allem wenn man deutsche Handwerksmeister mal fragt, wie es denen geht, wenn die neuen Lehrlinge kommen und die teilweise höhere Bildung haben, also Realschule und Abitur, dass die schon froh sind, wenn da Rechnen und Schreiben einigermaßen funktioniert.
Selbst mit
Also
Abitur, ne?
ja, also es
Und
ist
ich meine,
echt.
auch da habe ich gehört, dass die IHK-Prüfungen eben extrem nach unten korrigiert worden sind in den letzten 30, 40 Jahren. Also früher musste doch ein Lehrling, der musste doch, natürlich musste der gut Kopf rechnen können, der musste natürlich schreiben können, der musste, das ist doch alles klar. Also das ist heute leider nicht mehr selbstverständlich.
Vor allem im Mittelstand, auch der Handwerker, der deutsche Handwerker, der musste, war einfach nicht nur Elektriker, sondern er musste ein großes Verständnis haben für technische Zusammenhänge und so weiter. Also auch das scheint nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte zu werden in naher Zukunft. Aber lassen Sie uns auf einen anderen wichtigen Punkt kommen. Und zwar habe ich einen Begriff aufgeschnappt in Ihrem Buch, die sogenannten Zeigerpflanzen. Also Pflanzen oder Dinge in der Natur, die uns zeigen, dass da ein Ungleichgewicht kommt. Sie erwähnen da das indische Springkraut, das quasi an den Wegranden, an den Wegrändern sozusagen alles überwuchert langsam und einheimische Vegetation übernimmt. Oder auch die amerikanischen Eichhörnchen, die ja viel, viel aggressiver sind. Man denkt immer A-Hörnchen und B-Hörnchen, so putzig. Nein, nein, die übernehmen quasi die Lebensräume unserer einheimischen Arten und so weiter. Und diese Zeigerpflanzen
Das sind
übertragen.
aber jetzt, was Sie genannt haben, waren keine Zeigerpflanzen, sondern das sind fremde Arten, die quasi in ein Territorium eindringen und es übernehmen, weil sie da keine Feinde haben. Zeigerpflanzen sind jetzt Pflanzen, die bestimmte Zustände des Ökosystems anzeigen, also wie zum Beispiel
Okay.
Huflattich oder Löwenzahn.
Danke für die Verbesserung. Das habe ich dann nicht ganz aufgenommen, aber mir ging es ja als Beispiel darum, für drei wichtige Bereiche in unserer Gesellschaft, die sie eben da als, ja, als Gradmesser festgemacht haben. Das eine ist eben der Männerchor, das zweite ist die Dorfkneipe und das dritte ist die Bäckereifiliale. Und das haben sie dann in ihren Gedanken, dem haben sie da mehr Raum gegeben. Da würde ich gerne jetzt ein bisschen einsteigen. Also, das sind so drei Institutionen, wo man denkt eigentlich, ja, Männerchor, Kneipe, Bäckerei, was ist das Besondere? Aber warum ist es gerade für Sie so ein Gradmesser, wie es um unsere Kultur, um unsere Gesellschaft eigentlich gestellt ist?
Es gibt drei Institutionen aus meinem Umfeld, die ich als solche Zeigerpflanzen ansehe. Und das ist der Männerchor, das ist die Kneipe und das ist auch die Bäckereifiliale. Und der Männerchor steht für die Zivilgesellschaft. Ich meine, wenn man heute von Zivilgesellschaft spricht, sind das meistens irgendwelche kurzfristigen Bewegungen, wo auch ein Sponsor dahinter steht, eine NGO, wo irgendwelche Lobbygruppen, die irgendwas erreichen wollen, kurzfristig ein politisches Ziel. Und man sagt den Deutschen ja die Vereinsmeierei nach. Ja, kann man sagen, aber so ein Verein war natürlich fast jeder Deutsche, auch wenn er noch so hart gearbeitet hat, war in irgendeinem Verein, der Ruhrgebietsarbeiter, der Kohlenpottler, in seinem Taubenzüchterverein, vielleicht noch in seinem Musikverein. Die Männerchöre sind so eine typische Entwicklung. Wir haben schon immer gesungen, aber auch des Kaiserreichs. Und dann hatte jedes Dorf hatte eben seinen Chor. Und dieser Männerchor 1881 Ole oder 89, habe ich nicht, glaube 81, nicht ganz genau im Kopf, der sang eben bei uns in der Kirche Weihnachten immer wunderschöne Lieder und vielstimmig und wirklich ganz, ganz toll. Das war sehr ergreifend. Und diese Menschen, die Vereinsmitglieder, die engagieren sich eben. So ein Verein ist eine Zweckgemeinschaft. Also man sammelt sich um einen gemeinsamen Zweck. So sind auch Genossenschaften entstanden, also wirtschaftliche Vereine, so sind auch Bibliotheken entstanden, so ist vieles entstanden. Und Menschen haben einen großen Teil ihres Lebens oder viel Zeit oder auch Geld geopfert, um diese Dinge am Laufen zu halten. Und was bekam man dafür? Den Respekt in der Gemeinde oder auch im Verein. Oder man hatte vor allem Spaß an der Sache selber. Ich meine, es macht ja auch Spaß zu singen, auch wenn es eine Pflicht ist, dann, wenn man drin ist. Und heutzutage haben wir immer einerseits die Spaßkultur, dass die Leute also nicht mehr in Sportverein wollen, sondern in Fitnesskultur, Fitnessstudio, dass da keine Verbindlichkeit ist. Man will sich auch nicht so stark engagieren. Man hat die Eventisierung und da geht ein Teil des sozialen Kitts verloren. Der englische Club ist ja was ganz anderes als der deutsche Verein. Der englische Club ist quasi eine Zusammenkunft von Menschen aus einer sozialen Schicht mit einem Lebensgefühl, das sie entspannen wollen. Und der deutsche Verein ist ein Zweckverein mit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, die sich um einen Zweck scharen. Und damit ist er auch klassenübergreifend, zumindest teilweise, nicht immer und komplett. Und war eine große Stütze unserer Gesellschaft. Die Bäckerei zeigt, dass eben früher dezentrales Handwerk seinen goldenen Boden hatte und das verschwindet. Das wird immer mehr standardisiert. Damit gehen aber auch qualifizierte Jobs weg, weil wenn ich heute an den Flughäfen das Personal an diesen Imbissshops sehe und an den Backshops und so weiter, die sind fürchterlich lahm, die können nicht mehr rechnen, brauchen sie auch nicht mal bei den Registrierkassen, die kriegen alles angeliefert. Da ist alles geskriptet, wie in meisten dieser Servicegesellschaften. Da geht Entfaltungsspielraum verloren, da geht Dezentralität verloren, das wird alles durchgestreamlined. Da brauche ich aber dann auch nicht mehr so qualifizierte Leute, das kann ich schnell austauschen. Das Fließband kommt aus den USA, da geht uns also auch was verloren. Und als diese Bäckereifiliale schloss, da wusste ich, da ist wieder ein Stück weg. Und das Letzte ist dann,
Die
was haben wir
Kneipe.
jetzt?
Die
Die
Kneipe.
Kneipe,
Ja.
die Kneipe, ja. Kann man auch sagen, Stammtischgespräch, das hat einen schlechten Ruf und so weiter. Nein, die Kneipe.
Kontaktbörse, Treffpunkt, Nachrichtenmarkt. Das ist ja eigentlich auch ein Mikrokosmos, wenn man in so eine Dorfkneipe geht. Ich meine, auch die Erfahrung aus der eigenen Kindheit, dann, wenn, da kennt ja jeder jeden in der Kneipe. Das ist ja dann viel mehr wie einfach nur ein Ort, wo man sich ein Bier kauft, ne?
Ist ein erweitertes Wohnzimmer. Es ist auch
Ja.
klassenübergreifend. Es ist eben kein Club, sondern der Bürgermeister ist mal da und der Arbeiter und der Bauer und der Handwerker und der Lehrer. Nicht jeder, aber es ist somit auch die deutsche Gesellschaft war nicht sehr extrem klassenbewusst, anders als die englische. Die ist ziemlich klassenbewusst. Und wie gesagt, Sie haben es eben angedeutet, Heiratsmarkt, Informationsbörse, psychotherapeutische Praxis, Seelentröster, Comedy Club, Comedy Darstellung, alles kriegte man in der Kneipe.
Drama,
Und
das ganze Programm, ja.
politische
Ja,
Talkshow,
ja.
alles da, alles da. Und zeigt auch eine vernetzte Gesellschaft, in der man miteinander spricht. Heute wird das alles professionell übers Fernsehen übertragen. Und man muss mal schauen, wie viel von diesen Kneipen noch übrig ist, wenn wir mal diese Pandemie nicht mehr haben.
Nicht mehr so viele, das steht auf jeden Fall fest schon. Worin sehen Sie denn dann hauptsächlich die Ursachen in dem von Ihnen skizzierten Niedergang von unserem Land? Ist das auf viele Faktoren zurückzugreifen oder gibt es da eine Hauptursache? Ich meine, das ist eine rhetorische Frage, gerade die zweite. Aber woran machen Sie es fest? Ist es einfach der Wandel der Zeit? Ist es die Änderung der Kultur? Was glauben Sie?
Also es ist ja nicht nur was Deutsches. Natürlich haben wir deutschen Sonderfaktoren durch die zwei Weltkriege, auch durch die Schuld und durch die Re-Education. Man hat es eben versucht, die Vergangenheit komplett abzuerziehen oder umzudeuten und uns auch zum Teil den Stolz auf unsere Vergangenheit zu nehmen. Es gibt auch Dinge, auf die wir überhaupt nicht stolz sein können, aber es gibt eben auch Dinge, auf die wir sehr stolz sein können. Das hat man auch versucht. Also dieses Selbstbewusstsein, das haben die Franzosen noch mehr, aber die haben natürlich auch ihre Probleme. Die sind anders, weil die schon vor 30, 40, 50 Jahren massive Migration hatten aus ihren ehemaligen Kolonien, genauso England. Also es ist kein deutsches Phänomen. Wir haben im Moment diese globalistische Kultur, diese Einheitskultur. Wir haben sehr starke Konzerne, Lobbys, denen vielleicht auch eine differenzierte Gesellschaft gar nicht so recht ist. Denn wenn ich willfährige Konsumenten habe, die jetzt nicht mehr selber Lieder singen, sondern sich das runterladen und nur noch runterladen, dann ist das natürlich was wert. Wenn ich Also ich kann natürlich aus Sicht der Industrie, kann ich so eine homogenisierte Gesellschaft viel besser bedienen. Also da sind viele, viele Faktoren. Aber es ist in der Tat nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern wir sehen es eigentlich im Westen allgemein aus verschiedenen Gründen und in verschiedenen Ausmaßen. Und was ich in dem Buch halt versuche, ist zu zeigen, was wir Gefahr laufen zu verlieren und was wir vielleicht auch behalten sollten und woran wir uns erinnern sollten. Und das gilt auch durchaus für unsere Nachbarländer und das gilt auch durchaus für die USA. Da ist es anders, aber Teile dieser kulturellen Verfalls, kann man schon fast sagen, sind auch dort vorhanden.
Es gibt ein Kapitel, dessen Überschrift haben Sie bewusst ins Englische gesetzt, weil Sie gesagt haben, der deutsche Ausdruck wird dem nicht gerecht. Es ist Rise of the Giant Windmills, also der Aufstieg im Deutschen, aber es geht mehr um den Aufstieg der gigantischen Windräder. Warum ist Ihnen dieses Kapitel so wichtig gewesen oder vor allem, wie sehen Sie diese Entwicklung von den ja mittlerweile 30.000 großen Windkraftanlagen, die jetzt in Deutschland aufgebaut worden sind?
Also
Natürlich dann die Anschlussfrage an die Energiewende und so weiter.
ich finde es fürchterlich und natürlich ist das auch energiepolitischer Quatsch aus meiner Sicht. Ich bin kein Experte, aber es fehlt eben die Grundlastfähigkeit, es fehlt die Speicherfähigkeit. Man hat die Windräder auch nicht wirklich komplett durchgerechnet, den ökologischen Impact, also die zerschredderten Vögel, die Betonmassen, die in der Erde verschwinden. Also es ist hauruck gemacht worden, wie auch die Migrationspolitik, wie vieles andere. Wir machen einfach mal oder jetzt diese ganzen Lockdowns ohne Sinn und Verstand einfach mal machen. Und das ist ja alles, frisst alles irgendwie an Kulturgut. Und ich bin auch, muss ich sagen, aus Amerika zurückgekehrt, aus ästhetischen Gründen nach Deutschland. Diese Kulturlandschaft, von der schon Theodor Adorno sprach, der auch in die USA emigriert war im Dritten Reich, der Philosophieprofessor aus Frankfurt, also durchaus einer der Begründer auch der 68er, aber etwas anders als Marcuse und Habermas und so weiter. Er sprach auch von einer Kulturlandschaft in Deutschland und auch in Europa, die er in den USA vermisse. Und durch die Windräder, abgesehen von dem energiepolitischen Aspekt, außer dass ich sie wirklich bedrohlich finde und beklemmend, zerhacken natürlich diese Kulturlandschaft und wandeln sie um in eine Industrielandschaft. Und wenn jetzt über weite Strecken unseres Landes diese Dinger stehen, es gibt ja sowas wie deutsche Innerlichkeit. Das ist ja kein leeres Wort, sondern in meiner Generation, vielleicht auch noch in der folgenden, aber in meiner und in der davor, diese Innerlichkeit, die ist uns Deutschen schon irgendwie auch das Gemüt, die Seele, die russische Seele spricht man auch von, keiner spricht so wirklich von der englischen Seele, obwohl auch die eine Romantik haben. Wissen vielleicht viele gar nicht, aber diese Landschaft ist natürlich auch prägend gewesen, in gewisser Weise wie die Sprache und die verschwindet durch diese Windräder auch und das ist ein kultureller Aspekt, abgesehen von dem ökonomischen.
Praktisches Beispiel, wenn man nach München reinfährt, seit einem halben Jahr steht da jetzt ein gigantisches Windrad direkt an der Allianz Arena. Da war ja gegenüber bisher ein eher kleineres, seit 20 Jahren eher so ein Versuchswindrad war es nicht, aber doch ziemlich groß, wenn man da hingeht. Und jetzt auf der anderen Seite der Autobahn ist da so eine unglaublich monströse Anlage gebaut worden, wo mir erstmal bewusst geworden ist, in welchen Dimensionen mittlerweile diese, ja, manche sagen Spargelstelzen, da auf der ganzen Landschaft rumstehen.
Das
Das
sind
verändert eine.
babylonische Türme, die gehen 220 Meter hoch inklusive Rotor, also 160 Meter die Narbe und dann nochmal 70 Meter ein Rotorblatt. Das sind bei über 200 Metern. Die zerhacken, die verzerren Proportionen unserer Mittelgebirge. Die Mittelgebirge sind ja auch eine typisch deutsche Landschaft. Also sieht wirklich brutal aus. Also in Bayern sind sie ja relativ befreit auch davon. Bei uns in der Eifel stehen die schon ziemlich überall rum. Also schon ziemlich, ziemlich beklemmend. Ich finde es beklemmend.
Geht nicht nur Ihnen so. Auch wenn man das jetzt gesamtenergiepolitisch betrachtet mit Aufbau, Wartung, Betrieb, Entsorgung, wenn das alles energietechnisch mal ausgerechnet wird, ich glaube, die Rechnung geht nicht auf. Aber ein Punkt eben, wie sehr sich unsere Gesellschaft verändert. Ein anderer Punkt, den Sie ansprechen, der heißt, wo sind denn unsere verblassten Idole hin? Gibt es sie überhaupt noch? Sie sprechen da in unserer Jugend, wir sind jetzt nicht viele Jahre auseinander. Also ich habe die neue deutsche Welle auch bewusst schon mitgenommen als Teenager. Sie waren schon ein bisschen
Da waren Sie
älter.
frühreif.
Ja, 12, 12,
Da waren Sie
13,
wirklich
so
frühreif.
Jahrgang 70, da ging es dann langsam los, ja.
Wobei ich gerade von Bill Kaulitz die Autobio gelesen habe, der hat als Grundschüler schon Nena gehört. Das war sein großer Star.
Immerhin.
Das war seine Inspiration.
Ja, immerhin. Auf jeden Fall, es geht in die Richtung, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, dass es damals eben so eine Art, ja, so eine Art sich nicht selbst nicht so ernst nehmende Popkultur gab, die dann Hubert K., Nena, Grönemeyer und wie sie alle hießen. Und Sie vermissen das.
Grönemeyer hat sich, glaube ich, immer ernst genommen, aber extra breit, Hubert K., Nena, Markus, ich will Spaß, ich will
Genau,
Spaß,
ja.
Joachim Witt, aber Grönemeyer hat sich, glaube ich, immer sehr ernst genommen.
Ja, klar. Tief im Westen, na so. Aber wo sind sie denn jetzt hin, diese Idole? Das, was wir heute als Musiklandschaft sehen, das ist ja auch durch und durch amerikanisiert, die ganzen Popshows und so weiter. Also Englisch ist natürlich auch nach wie vor. Aber ich habe in meiner Wahrnehmung doch in den letzten 15 Jahren mitgekriegt, dass es eine sehr große deutschsprachige Liedkultur gibt. Also es gibt sehr viele deutsch sprechende Künstler. Ist es nicht ein Zeichen, dass es eigentlich doch auch ein bisschen eine Rückbesinnung gibt, auf die deutsche Sprache in dieser Kunstform?
Ich hoffe das, aber wir globalisieren natürlich gerade die Popkultur immer mehr. Ich meine, auch zu unseren Jugendzeiten hatten wir viele, wir haben ja alles gehört. Also natürlich habe ich The Doors gehört und AC/DC und Status Quo und was auch immer. Also Disco habe ich nicht so gern gehört. Heute, wenn ich, schreibe ich auch ein Buch, wenn ich heute die Bee Gees höre, dann muss ich sagen, Hut ab, großartige Harmonien, großartige Kompositionen. Die Brüder haben von klein auf zusammengesungen. Also heute kann ich auch die Bee Gees mir anhören und sagen, das ist groß. Das ist groß, aber damals hätte ich es vielleicht nicht gehört. Also auch damals gab es, es gab englische Serien, Daktari und was weiß ich und Bonanza und so weiter. Das gab es ja schon alles. Nur hatten wir eben auch noch unsere spezifisch eigenen Dinge. Also Heinz Rühmann war noch aktiv in den 70ern und gut, Hans Albers gab es nicht mehr, aber es gab eben noch Schauspieler, also die wirklich über Jahrzehnte diese Kultur getragen haben. Es gab dann ab den 70er, ab den 60ern ein Revival der deutschen Lieder, neue Lieder eben, die neue Folkkultur, Hannes Wader und so weiter, auch Reinhard May später. Und das verflüchtigt sich immer mehr. Wenn es jetzt eine Gegenbewegung gibt, freut mich das. Mal schauen, wie nachhaltig das ist, denn die Ökonomie. Die Ökonomie spricht für diese internationalen Künstler und schauen wir mal, wie viel tatsächlich sich eigenes wiederentwickelt oder halten kann.
Ein Kapitel, das uns allen natürlich dann auch noch, ja, wie soll ich sagen, Fußball als letzte Zuflucht für Patriotismus, Fragezeichen. Also Fußball ist etwas, was uns alle mehr oder weniger betrifft. Es gibt Momente, wo sich jeder Mensch daran erinnert. Also die 1990, die Fußballweltmeisterschaft, als Deutschland gewonnen hat, das habe ich als junger Mann noch vor Augen. Sie schreiben von einer,
Und Thomas Berthold ist jetzt auch kritisch bei dieser einen Sache, und zwar sehr kritisch, sehr
ja, bei
ausgesprochen
dieser
kritisch.
einen
Das ist
Sache.
großartig.
Ja,
Genau,
ja.
bei dieser einen Sache, bei der Sache, deren Namen man nicht nennen darf.
Genau, ja, die Unaussprechliche sozusagen. Ja.
Frei nach Harry Potter.
Aber es geht um das Gefühl, dass man quasi sich hinter dem Sport als Nation verstecken darf. Und in unserem Land kommt es mir so vor, wie wenn gerade Fußball der einzige geduldete Raum ist, wo so etwas wie eine Art von Patriotismus sozusagen existieren darf. Und ich möchte Patriotismus jetzt unbedingt differenzieren von Nationalismus. Also Patriotismus ist etwas, wenn man sich für sich selbst und sein Land und es schätzt und so weiter. Und Nationalismus ist, wenn man sich über andere Länder hinwegsetzt. Also mir geht es hier um eine gesunde Denke um unser Volk. Und offensichtlich ist es manchen sogar schon zu viel, dass also mit dem Sommermärchen 2006 schon Stimmen kamen, dass also diese Fähnchen nach der WM auf jeden Fall verschwinden sollten. Und
Ja, wenn man sich mal die Filme auf YouTube, gibt es die ja vom Sommermärchen anschaut, unglaublich, ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer, ausgelassene Stimmung, friedlich, feiernd, freundlich. Gunter Gabriel hat ein Lied dazu geschrieben, lass die Fahnen auf dem Dach, lass die Party weitergehen. Der war ja auch Patriot und hat immer versucht, unserem Land einen entkrampften Patriotismus zu bringen. Dieser Fußballpatriotismus geht ja ein bisschen zurück auf das Wunder von Bern, wo wir 1954 die Fußball-Weltmeisterschaft gegen den Favoriten Ungarn geholt haben, Sepp Herberger und seine Jungs, wo ja das Land dann im Freudentaumel war und wird zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg international auch wieder anerkannt und respektiert wurden. Und deswegen hat Fußball auch so einen besonderen Stellenwert und er war immer das, wo man Patriot sein durfte. Aber das darf man schon seit Jahren nicht mehr. Also das wird ganz offen, wird das diskriminiert oder verdrängt oder auch schlecht gemacht. Also das Fahnenzeigen ist ein Riesenproblem. Wenn ich durchs Land fahre, sehe ich hier und da gehisste deutsche Flaggen, freue ich mich. Die stehen vielleicht noch von damals da. Es ging so weit, dass jemand in der Frankfurter Rundschau, dass die einen Antisemitismus-Experten zitieren durften. Also das ist wirklich widerlich, der dann gesagt hat, naja, das Sommermärchen hat die AfD erst möglich gemacht. Und eine Kultur braucht emotionale Bezüge, ein Land braucht emotionale Bezüge, dass der reine Verfassungspatriotismus nicht funktioniert, wie ihn der Politikwissenschaftler Dolph Sternberger nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert hat. Also wir sind Deutsche nüchterne Verfassungspatrioten. Wir brauchen dieses emotionale Klimbim nicht, wir haben eine tolle Verfassung und das reicht, dass wir dann quasi nüchtern diese Verfassung verteidigen. Das sieht man jetzt im Moment, dass also das eben nicht reicht, dass wir tiefere und emotionalere Bindungen zu unserer Kultur brauchen. Und es wird in der Tat uns der Fußballpatriotismus schlecht gemacht, auch selbst der.
Also, wir haben ja offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu Flaggen. Das scheint auch unsere Regierungschefin zu haben. Ich erinnere an die 2013-Wahl, wo sie dem Gröhe die Flagge aus der Hand gerissen hat auf der Wahlparty und so ganz abgewidert weggelegt hat. Eine Frage an Sie, weil Sie ja die amerikanische Kultur auch kennen. Was wäre passiert, wenn ein gewählter Präsident in dem Moment gefilmt wird, wenn er die amerikanische Flagge sozusagen negiert? Können Sie sich das vorstellen, was da für
Nein,
ein, was da, was da.
völlig, völlig undenkbar. Das ist auch völlig undenkbar bei irgendeinem Senator, vielleicht bei irgendeinem abgedrehten Kongressabgeordneten, aber auch das ist eigentlich nicht denkbar. Die werden sofort bis in alle Ewigkeit abgemeldet. Was es natürlich auch gibt, ist die gewalttätige Antifa, die extreme Linke dort Flaggen verbrennt, eben weil es für die USA so provokant ist. Wenn hier irgendwo eine Antifa eine deutsche Flagge verbrennen würde, dann würde es vielleicht eher Gegenreaktionen mobilisieren. Ich glaube, hier wird das aber im Grunde nicht besonders auffallen. In den USA ist das ein Symbol, wo man wirklich viele, viele Amerikaner beleidigen kann. Und deswegen macht es dort auch die Antifa immer mal wieder.
Aber woher kommt diese Ablehnung des Deutschen? Ist das mit unserer jüngeren Geschichte zu erklären? Sie haben es auch angesprochen, die Re-Education, 75 Jahre Umerziehung, die mit uns dann so eine Denke gemacht haben?
Ja, richtig. Und man hat gesagt, mit der Bundesrepublik Europa soll zusammen wachsen. Das war ja von Anfang an Teil auch der Bundesrepublik. Man hatte wohl noch hier und da kulturelle Identität, also Lieder, Dichter, Denker, Wissenschaftler. Da durfte man auch stolz drauf sein, waren aber auch nicht mehr alle. Aber klar, es war schon wirklich Teil auch der Re-Education und unser Verhältnis zur Geschichte sehr einseitig zu definieren und tatsächlich auch auf diese 12 Jahre zu fokussieren. Und dann kann man natürlich, sagen wir, mit einem demoralisierten Land lässt sich besser umgehen. Und wir sind ja bis heute Zahlmeister der EU. Und wenn dieses Land eigene Perspektiven entwickeln würde, dann würde wahrscheinlich in Europa vieles anders aussehen. Das wollen viele nicht. Das wollen auch die Franzosen nicht unbedingt, auch die Engländer nicht. Gut, und so ist dann, sagen wir mal, eine Verengung unseres Geschichtsbildes durchaus im Interesse vieler.
Ich darf Sie vielleicht bitten, dass Sie an dieser Stelle mal Ihr Buch aufschlagen, die Seite 255. Und da habe ich eben eine Passage gefunden, die genau in diese Richtung passt. Vielleicht das, was wir vorhin besprochen haben. Wenn Sie das vielleicht kurz mal vorlesen, dass wir da auch mal einen Eindruck bekommen von dem Text, den Sie verfasst haben.
Ja, es sterben die Vereine, es verschwinden die Kneipen, die Bauern, der Mittelstand. In Nordrhein-Westfalen hat in den letzten 20 Jahren mehr als jede zweite Kneipe dicht gemacht. Zwischen 2009 und 2016 gaben 20.000 Milchbauern auf. Der Freitagverleger Jakob Augstein, Klammer auf, der hat auch schon mal sehr unschöne Worte über mich gehabt, aber das ist nur am Rande bemerkt. Der Freitagverleger Jakob Augstein fasst es zusammen. Es verfallen nicht nur die Preise, es verfällt das Vertrauen. Die Bauern werden scheel angesehen, als handelten sie mit Sondermüll. Wenn wir nicht höllisch aufpassen, wird in 20 oder 30 Jahren nahezu alles das, was uns zu Deutschen machte, endgültig verschwunden sein. Und erst dann wird einigen von uns dämmern, dass wir etwas sehr Wertvolles verloren haben. Die meisten jedoch werden es gar nicht bemerken, denn die meisten Menschen, auch die Deutschen, plappern zu jeder Zeit nach, was gerade in ist. Die Schlagworte heißen Globalisierung oder Moderne. Das Deutsche nicht mehr zeitgemäß. Gut, dass es weg ist. Entsorgen. Die deutschen Eigenschaften ausrotten. Mit Stumpf und Stiel Sie haben den Nationalsozialismus nicht verhindert, ja sogar ermöglicht und befördert. Dieses Obrigkeitsgläubigkeit, dieser Gehorsam, diese Effizienz auch im Töten. Deutschland verrecke wurde als Parole in einem Demonstrationszug skandiert, an dem eine amtierende deutsche Bundestagspräsidentin teilnahm. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Es hätte auch eine deutsche Moderne geben können, einen fairen Kapitalismus, eine solidarischere Gesellschaft, Schulbildung, Krankenversorgung und soziale Sicherheit für alle in einer dennoch leistungsorientierten Gesellschaft. Denn Leistung und soziale Sicherheit schließen einander nicht aus. Das war lange Zeit das deutsche Erfolgsgeheimnis.
Deswegen habe ich die Stelle auch mir angemerkt, gerade das mit diesem ein Bundestagspräsident, stellvertretende Bundestagspräsidentin, solidarisiert sich mit Menschen, die genau das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich vertritt. Also sie wollen, dass das Volk sozusagen verschwindet, und sie selbst solidarisiert sich mit diesen Menschen. Das ist etwas, was in meine Denke nicht ganz reingeht, weil wenn ich Bundestagspräsident bin, dann habe ich ja mehr oder weniger per Definitionem die Aufgabe, dieses Volk, dieses Land voranzubringen. Und das ist ja genau das Gegenteil. Und das ist etwas, was ich immer versuche zu verstehen, warum dieser Hass auf das Deutsche sogar bei diesen Menschen, die dafür zuständig sind, das besser zu machen, so tief sitzt.
Ja, weil die, ja gut, die sind erstmal so selektiert. Also die kommen halt aus dem Umfeld, wo vielleicht schon die Neigung dazu da waren. Und dann sind die Signale, die sie empfangen, ja nicht von ihren Wählern oder nicht so sehr von ihren Wählern. Als Politiker ist man Funktionär, man ist mit 15 in diese Laufbahn eingetreten, man dient sich hoch und die Parteien sind im Prinzip geführt wie Konzerne, also strikt ziemlich top-down, also man muss sich profilieren, man muss sich. So, und es gibt halt viele ausländische Lobbyinteressen, auch deutsche Lobbyinteressen, die es nicht mehr wollen, dass hier sowas wie eine positive, starke Beziehung zum eigenen Land entsteht. Und diese Menschen dienen dann eben diesen Lobbyinteressen. Und auch eine Frau Merkel, es muss ja nicht gerade die Claudia Roth sein, eine Frau Merkel ist nämlich gerade dafür bekannt, dass sie deutsche Interessen hochhält. Sie will Deutschland auch verschwinden lassen anscheinend und in der EU aufgehen lassen. Bald wird es ihr geglückt sein. Also vor 10 oder 12 Jahren, als die Euro-Krise hochkochte, da war es noch etwas mehr auf der Kippe. Mittlerweile leider sehr weit. Auch die Schuldenunion ist jetzt im Zuge dieser letzten Turbulenzen wieder ein Stückchen weiter vorgerückt.
Das ist erstaunlich ist das falsche Wort für Entwicklung. Es ist eine eher besorgniserregende Entwicklung, wenn ich das jetzt so sehe. Ja. Was können wir dagegen tun? Oder ich meine, Ihr Buch zielt ja auch darauf hinaus, dass man Menschen eben einen anderen Blick auf dieses Land gibt. Sie versuchen in ihren Texten das Positive herauszukehren und nicht immer nur den Fokus auf diese eine Phase in unserer jüngeren Geschichte zu richten. Das Land hat so vieles, auf das man schauen kann, auf das wir stolz sein können, nicht nur die Kultur und die Landschaften. Und insofern, Sie fragen sich da auch, Ihr jüngster Sohn ist jetzt 2016 geboren, wie lange kann der wohl noch die Karl-May-Festspiele überhaupt sehen? Ja, gibt es diese Kulturschätze, die wir haben? Wird es die in der neuen Zukunft überhaupt noch geben? Was denken Sie?
Ja, ich will das offen lassen. Also ich möchte auch jetzt keine großen Pläne entwickeln für das Land. Das Buch entwickelt auch keine Pläne. Es war wirklich hier das Ziel. Es ist auch kein politisches Sachbuch in dem Sinne. Es war ein literarisches Buch. Ich möchte einfach Lust machen auf die Kultur. Ich möchte sie lebendig halten. Ich möchte, dass jeder für sich selber prüft, was es da alles gibt in diesem Land und was bewahrenswert ist, was uns bereichern kann, was auch die eigene Seele stärkt. Das war mein Ansatz in dem Buch. Kein großes politisches Programm.
Ja, Herr Professor Otte, also schon mal vielen Dank für diese ganzen, ja, tollen Gedanken einfach, die man in diesem Buch findet. Wer einfach mal einen anderen Blick auf unser Land werfen möchte, dem möchte ich dieses Buch wirklich ans Herz legen. Ich möchte am Schluss nur noch ganz kurz ein bisschen Realpolitik einfließen lassen, weil wir eben in einer Situation sind, die so einmalig ist mit diesem ganzen Kuddelmuddel, und wir sprechen das unaussprechliche Thema an sozusagen. Was denken Sie jetzt gerade auch aus der finanzpolitischen Sicht, wie sich jetzt das jetzt nicht mehr ganz so junge Jahr 2021 entwickeln wird, sprich Insolvenz, Meldung, Aussetzung des Insolvenzmeldegesetzes wurde ja weiter verschoben. Da wird ein ganzer Tsunami an Problemen quasi nach hinten geschoben. Sie als Finanzmensch, was denken Sie, wo sind wir im Dezember 2021?
Ich wage keine Prognose für meine Börse. Für die Börse bin ich optimistisch, weil wenn man in den richtigen Segmenten ist, es wird ja der Schalter umgelegt, wir zerstören den Mittelstand oder vieles, wir zerstören Einzelhandel, wir zerstören Kneipen, wir machen vieles kaputt, wir zerstören viele kulturelle Einrichtungen. Gleichzeitig wachsen aber neue internetbasierte Geschäftsmodelle explosiv. Amazon ist im letzten Jahr, im ersten Halbjahr um 30% Umsatzsteigerung brutal, auch selbst auf dieser Größenbasis. Also es wird tatsächlich ein Reset, also ein völliger Umbau der Gesellschaft. Mittelstand verschwindet, Mittelschicht verschwindet, weiter beim Grundeinkommen. Wir haben dann immer mehr zentralisierte Technologiefirmen, internetbasierte Firmen. Dieser Prozess geht weiter. Ich hoffe, dass, wenn das mal dieser Lockdown, und Merkel will ihn ja nun wirklich verlängern, weil sie diese Agenda auch befördern will, und gleichzeitig will man dann eben auch die europäische Zentralgewalt weiter stärken. Das ist ja vielen, was im Moment läuft. Wenn arbeitslos werden und viele Mittelständler kaputt gehen, das interessiert diejenigen, die das Ganze inszenieren, aber nicht so sehr. Ich hoffe, dass am Ende noch genug überleben, um noch einen Mittelstand zu haben von nennenswertem Umfang, um noch auch Kneipen und Restaurants zu haben von nennenswertem Umfang. Ich hoffe, dass es irgendwann sich jetzt mal ad absurdum führt. Wir haben da natürlich noch mehr Schulden. Wir werden sehen müssen. Also für eine detaillierte Analyseprognose ist das jetzt soweit. Ich kann nur sagen, auf der Bank ist das Kontoguthaben ist mit das Unsicherste. Also Sachwerte sind Aktien, Edelmetalle sind sicherlich besser. Viele Menschen werden ihren Job verlieren, die werden wir irgendwie durchfüttern. Dafür werden neue Geschäftsmodelle entstehen. Es ist ein Umbau der Gesellschaft, tatsächlich ein Great Reset mit der Brechstange. Ich finde das größtenteils bedauerlich, weil wir noch nicht die politische Verfasstheit haben, wie wir mit den neuen Technologien umgehen wollen, sagt selbst der alte Zyniker Henry Kissinger in einem brillanten Artikel vor 2 Jahren in Atlantic Monthly. Also wir müssen eigentlich erstmal die philosophischen, moralischen Grundlagen für diese neuen Technologien haben. Die haben wir noch nicht. Das ist höchst bedenklich. Also wir sind in einer sehr fluiden Situation. Wir haben das, was ich Ende 2019 als Weltsystemcrash beschrieben habe, Fake News, Repression, Polarisierung der Gesellschaften, das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem fällt vor die Wand. Wir haben die Ausnahmesituation, aber in dieser Ausnahmesituation kann man natürlich einen Schuldenschnitt machen. Man kann sowas wie Währungsreform machen. Man kann das Finanzsystem teilweise sanieren, indem man einfach Schulden streicht. Alles ist möglich. In diesem Buch war mein Ziel, Ihnen schöne, vor allem schöne Dinge nahezubringen, dass also vielleicht neben Körper auch Geist und Seele etwas Nahrung haben und dass man diese Zeit auch an Geist und Seele gesund überstehen kann.
Dafür ist es auf jeden Fall geeignet. Ich möchte es gerne nochmal in die Kamera halten. Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, Notizen aus einer anderen Zeit. Und ich sage herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten, mit mir darüber zu sprechen. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie alles Gute und bleiben Sie gesund auch.
Das auch an Sie, gesund an Körper, Geist und noch wichtiger Seele, das wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Professor Ott. Liebe Zuschauer, dann vielen Dank auch fürs Interesse. Ich halte es wirklich nochmal in die Hand, damit ich den Finanzbuchverlag auch nochmal erklären kann. Da ist es erschienen, es ist ganz neu auf dem Markt und ich wünsche viel Spaß bei dieser Lektüre. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie.